Nachdem ja viele von uns gerade dieses Jahr an der irdischen Intelligenz zweifeln und verzweifeln, ist es vielleicht eine schöne Gelegenheit, einmal über den Tellerrand ins Universum zu schauen. Ja, genau. Es geht um UFOs und außerirdische Intelligenz. Und bevor ihr jetzt anfangt zu lachen, mit diesem Thema beschäftigen sich Regierungen, Wissenschaftler und Militärs auf der ganzen Welt. Und zwar sehr, sehr ernsthaft. Warum sollten auch ausgerechnet wir in all diesen Galaxien die einzig intelligenten Lebewesen sein? Ich möchte heute ganz unvoreingenommen an das Thema UFOs und Aliens herangehen und rausfinden, welche belegten Erkenntnisse es da gibt, auch über Besucher aus fernen Welten. Und mein Gast hat echt was zu erzählen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Robert Fleischer nach Leipzig.
Hallo Milena Preradovic.
Ich stell dich mal kurz vor. Du bist TV-Journalist, Moderator und Filmemacher. Du hast in Leipzig und Orléans in Frankreich studiert, bist Diplom-Dolmetscher, hast aber schon seit du 16 bist bei Zeitungen und Regionalfernsehen Praktika gemacht. Als TV-Journalist warst du unter anderem für Spiegel TV, das ZDF und den MDR tätig. 2007 Gründung der Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland mit dem Ziel, seriöse Informationen über das UFO-Phänomen zu verbreiten und Antworten auf die Frage zu finden, wie die Menschheit sich einem möglichen Erstkontakt mit extraterrestrischen Intelligenzen stellt. Seit 2010 bist du Herausgeber und Moderator von Exomagazin TV, einem Online-Magazin, das sich den großen Rätseln unserer Zeit widmet. Wir haben ja alle schon von UFO-Sichtungen gehört und nehmen das jetzt mehr oder weniger ernst, aber gibt es auch wirklich belegte Sichtungen von unbekannten Flugobjekten und wenn, wie viele?
Ja, es gab schon vor vielen Jahren drei staatliche UFO-Forschungsprojekte in den USA und auch in der Sowjetunion. Und die sind auf mehrere tausend Fälle gekommen von Fällen, die sie sich wirklich nicht erklären konnten, rein wissenschaftlich. Und von daher allein schon deshalb muss man sagen, die Existenz eines echten UFO-Phänomens im Sinne eines Phänomens von unidentifizierten fliegenden Objekten ist wissenschaftlich erwiesen. Man muss aber sagen, die Mehrheit der Leute in der Öffentlichkeit, die verstehen unter UFO eben irgendwas am Himmel, was sie sich jetzt nicht unmittelbar erklären können. Ja, also wenn Oma Erna auf dem Balkon steht und da ist ein Licht oder die Leute fotografieren was und da ist was Seltsames drauf, das halten die dann für ein UFO. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern ich rede, also man muss dazu wissen, dass UFOs in den allermeisten Fällen wirklich eine ganz normale Erklärung haben. Also das sind meistens falsch identifizierte Flugzeuge oder Wetterballons oder Teilaternen oder Insekten, die vor der Linse vorbeifliegen. Es gibt da die unterschiedlichsten, also es gibt unglaublich viele Sachen, die man da eben kennt in der Szene der UFO-Forscher und die heißen dann auch nicht UFO, sondern IFO, also identifiziertes Flugobjekt, ja. Aber ich rede eben von den wenigen Prozent dieser Sichtungen, die eben wirklich selbst nach eingehender wissenschaftlicher Untersuchung rätselhaft bleiben. Und das sind vor allem Fälle, die sich beim Militär abspielen, die auf Radars oder auf Bordkameras oder von geschulten Augenzeugen von mehreren gleichzeitig wahrgenommen werden, die physikalische Wechselwirkungen verursachen, die auch Landespuren verursachen, die teilweise von der Polizei auch gesichert worden sind und sowas. Mhm. Und da muss man sagen, das ist eben wirklich ein großes Rätsel, dass alle Wissenschaftler für alle Wissenschaftler halt Kopfzerbrechen bereitet, ja. Und das seit Jahrzehnten.
Du hast uns ja ein Video mitgebracht und das gucken wir uns mal an. Wäre schön, wenn du mal erklärst, was man da jetzt sieht.
Ja, also dieses Video, das wurde 2017 veröffentlicht, zeitgleich von der Washington Post, Politico und New York Times und vielen, vielen anderen Mainstream-Medien im 16. Dezember 2017. Da wurde bekannt, dass das Pentagon ein geheimes UFO-Forschungsprojekt laufen hatte und dieses Video aus diesem Forschungsprojekt. Wir sehen ja eine vorwärtsgerichtete Infrarotkamera an Bord eines Kampfjets, das gerade aufgeschaltet hat auf so ein Objekt. Und die Kamera wechselt auch im Laufe des der Aufnahme immer mal wieder den Aufnahmemodus. Was interessant daran ist, also das Video an sich ist jetzt nicht besonders spektakulär, ja. Also es könnte sonst was sein, aber die Herkunft dieses Videos ist also zweifelsfrei bestätigt. Das Pentagon bezeichnet das Objekt, was dort zu sehen ist, selbst als unidentified, also als unidentifiziert. Und dieser Vorfall, dieses Video wurde aufgenommen 2004 vor der Westküste der USA in der Nähe eines Flugzeugträgergeschwaders USS Nimitz. Die hatten dort gerade eine Militärübung laufen und dort haben sich solche Objekte eben immer wieder rumgetrieben. Und es wurden dann natürlich auch Kampfjets hinterher geschickt. Und was man auf diesen Aufnahmen leider nicht sieht, aber was aus dem Untersuchungsbericht, der inzwischen geleakt wurde, und auch aus Augenzeugenberichten der Piloten hervorgeht, die das Video aufgenommen haben, ist, dass sich das bewegt hat in einer Art und Weise, wie es von konventionellen Fluggeräten überhaupt nicht bekannt ist, geschweige denn möglich wäre. Also geräuschlos oder also an der Stelle zu schweben, plötzliches Beschleunigen, plötzliches Abstoppen, Höhenveränderungen innerhalb von Sekundenbruchteilen um mehrere tausend Fuß oder sowas. Also das sind Sachen, das geht mit unserer konventionellen Flugtechnologie nicht. Und das ist aber sowas wie das, was wir hier sehen, das ist also schon vielfach auf Radar festgehalten worden und bereitet den Militärs vor allem, die für die Sicherheit im Luftraum zuständig sind, ja großes Kopfzerbrechen. Mhm.
Werden eigentlich unterschiedliche Modelle von UFOs gesehen?
Ja, genau. Es werden die unterschiedlichsten Modelle gesehen. Es gibt zigarrenförmige Dinger. Es gab schon während des Zweiten Weltkrieges Foo Fighters, so nannten die das. Das waren so seltsame Lichter, die den Piloten gefolgt sind, die sich dort in den Einsatzgebieten gezeigt haben. Es gibt auch diese dreiecksförmigen Fluggeräte.
Ich glaube, da haben wir ein Foto, ne? Wer zeigt da gerade was auf dem Foto?
Genau, das ist Wilfried de Brouwer, der Stabschef der belgischen Luftwaffe, der damals 1989/90 das Kommando hatte, als das Land von einer über ein Jahr andauernden UFO-Sichtungswelle erfasst worden ist. Das belgische Militär hat Kampfjets hinterhergeschickt, die haben diese Dinger aber nicht gekriegt. Und der Generalmajor Wilfried de Brouwer sagt bei der Pressekonferenz, wo er eben dieses Foto dieses dreiecksförmigen UFOs hier hochhält, dass sie nicht in der Lage waren, die Absicht des gemeldeten Phänomens zu die Art, Herkunft und Absicht des gemeldeten Phänomens zu erkennen. Und das ist ja auch schon mal bemerkenswert, wenn er hier von einer Absicht redet. Das heißt, er unterstellt ja schon, dass es sich also um ein absichtsvolles Verhalten von irgendjemandem handelt. Und damit ist natürlich die große Frage, wer sitzt am Ende in diesen dreiecksförmigen Fluggeräten drin? Wer hat da drin gesessen? Ja, das
wow.
Hochinteressant, ja. Und das ist nur einer von sehr vielen Fällen von Militärbeteiligung, die mich viel mehr interessieren, als was jetzt Oma Erna vom Balkon sieht.
Mhm, das glaube ich. Das heißt, Militärs auf der ganzen Welt nehmen das ernst?
Ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt ist, aber ich selbst habe also eine Liste von 20 Ländern recherchiert, wo das Militär entsprechende Akten freigegeben hat, nach jahrzehntelanger Geheimhaltung teilweise. Ich kann es ja mal vorlesen, soll ich mal? Die sind sogar alphabetisch geordnet. Also Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Ecuador, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Peru, Schweden, Spanien, Ukraine, Uruguay und die USA haben alle militärische UFO-Akten veröffentlicht.
Wo ist denn Deutschland?
Ja, wo ist Deutschland? Deutschland ist das schwarze Loch. Man sagt ja auch immer, warum fliegen die, wie war das? In der DDR hatten wir so einen Witz, warum ist die Banane krumm, weil sie 40 Jahre einen Bogen um die DDR machen musste. Ja, krumme UFOs kenne ich jetzt noch nicht, aber das könnte vielleicht eine Erklärung sein. Also wenn man die deutsche Regierung fragt, wie sieht's aus, oder das deutsche Militär, wie sieht's aus bei euch mit UFO-Sichtungen, wie geht ihr damit um? Ich meine, die Frage ist ja nun mal berechtigt, wenn man sich überlegt, dass das Nachbarland Frankreich seit über 40 Jahren staatliche UFO-Forschung macht. Die haben eine staatliche UFO-Forschungsbehörde. Ja, da wird man doch mal fragen dürfen, wie es in Deutschland aussieht. Und in Deutschland ist es aber so, da wird man wirklich ausgelacht. Also wir haben zweimal bei der Bundespressekonferenz nachgefragt, wie es mit deutschen UFO-Akten aussieht. Es war schallendes Gelächter und hoho, dem möchte ich nicht mehr hinzufügen und so. Und ja, und wenn man also die Bundeswehr auch selbst fragt, das haben wir also auch mehrere Male getan, dann behaupten die tatsächlich allen Ernstes, dass die noch nie etwas Seltsames auf dem Radar entdeckt hätten, was sie sich nicht abschließend der Art, Herkunft her und so weiter erklären konnten. Das ist etwas seltsam, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel das Schweizer Militär über deutschem Luftraum unidentifizierte Radarsignale aufgefasst, also aufgenommen hat. Ja, also ja, in Deutschland.
Ja, wie erklärst du dir das?
Ja, da fangen jetzt die Verschwörungstheorien an, ja. Also was, ich habe dazu keine Erklärung. Es ist, es gibt eine Stelle, das ist das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum in Uedem am Niederrhein. Die sind damit betraut, die Luftsicherheit dazu, also sicherzustellen, zu gewährleisten. Das ist so eine gemischt militärisch-zivile Stelle im Paulsberg. Die müssten eigentlich einen Überblick haben über alles, was im deutschen Luftraum und darüber hinaus geschieht. Und wenn dort tatsächlich also mal eine UFO-Sichtung irgendwo passiert, müssten die das als erstes mitbekommen. Aber die haben angeblich keine Ahnung von UFOs. Die wissen angeblich nichts. Es hat mal ein Bekannter von mir, der bei einem sehr, sehr großen Verlag, den wir alle kennen, gearbeitet hat, der hat dort mal nachgefragt beim Presseoffizier des Verteidigungsministeriums und der hat ihm unter der Hand gesagt, ja, dort gehen UFO-Sichtungen ein, aber wenn da welche eingehen, dann landen die sofort im Papierkorb. Das ist natürlich völlig logisch für so eine Stelle, die für die Untersuchung von Zwischenfällen im Luftraum verantwortlich ist, dass man, also bevor man das untersucht hat.
Dürfen wir Bürger nicht mit sowas belästigt werden? Oder wie, ich meine, warum? Warum machen die das?
Es ist ein riesengroßes Rätsel, warum die Deutschen das machen. Es gibt die Theorie, ich habe mal mit einem sehr hochrangigen Mitarbeiter von der ehemaligen Mitarbeiter von der Bundeswehr geredet, der hat gesagt, du darfst nicht vergessen, dass Deutschland eben lange ein besetztes Land war und da hatten die Alliierten halt die Lufthoheit und die Deutschen nicht und da waren die Deutschen froh, dass sie das weitergeben konnten an die Amerikaner. Die haben sich dafür interessiert und es kann also gut sein, dass aus dieser historischen Situation heraus die Deutschen nie wirklich eine Instanz entwickelt haben oder irgendwie sich dafür zuständig gefühlt haben, wenn mal sowas passiert ist, weil sie das dann eben immer weitergeben konnten an die Amerikaner. Und das könnte auch sein, dass es heute noch so läuft. Ich meine, wir haben ja amerikanische Militärstützpunkte im Land. Es gibt auch einen Vorfall aus den 70er Jahren, aus den späten 70er Jahren, wo ein privater Pilot mit seiner Piper Arrow, also eher einem kleinen Flugzeug, rumgeflogen ist und dann tauchte so ein Ding auf neben ihm und ist dann entlang der Achse des Flugzeuges um ihn ringsrum gezischt, sodass das Flugzeug anfing, sich um seine eigene Achse zu drehen. Mhm. Und er hat dann Mayday gefunkt und es sind dann also gleich zwei Kampfjets aufgetaucht. Da ist dann das Objekt verschwunden. Die haben ihn dann zu einem Militärflughafen begleitet, wo er gelandet ist. Und dort wurde er dann verhört von Amerikanern. Aha. Auf deutschem Territorium, die ihn dann sogar zur Geheimhaltung verpflichten wollten, was er aber nicht gemacht hat, weil warum sollte er das machen? Und also das ist so ein Hinweis darauf, dass die eben damals schon sich für UFO-Zwischenfälle in Deutschland interessiert haben, die Amerikaner. Und das machen die wohl eben nicht nur in Deutschland, sondern in aller Herren Länder. Also da fallen mir gleich noch ein paar andere Beispiele ein, wo dann Informationen an amerikanische Stellen weitergeleitet worden sind, beziehungsweise Amerikaner dort waren und dann die Zeugen verhört haben und so weiter. Also das hört man aus vielen Ländern.
Sind die Amerikaner führend in UFO-Forschung?
Das wüsste ich auch gern, denn es ist ja gar nicht klar, wer sich alles wirklich damit im Geheimen beschäftigt. Also wir wissen ja nur, dass es in 5 Ländern staatliche UFO-Forschungsprojekte gibt bis zum heutigen Tage. Und die habe ich mir hier auch aufgeschrieben, das vergesse ich immer. Das sind Frankreich, Argentinien, Chile, Peru und Uruguay. Dort gibt es also eigens gegründete staatliche UFO-Forschungsbehörden. Und dazu müsste man jetzt eigentlich noch die im Nachhinein erst bekannt gewordenen geheimen UFO-Forschungsprojekte zählen aus Großbritannien und aus den Vereinigten Staaten. Und das sieht man also, also alle Militärs haben natürlich ein Interesse an dieser Technologie, also ganz natürlich, zwangsläufig, ja. Aber ich würde schon sagen, dass die Amerikaner wahrscheinlich von allen so mit an der Spitze stehen. Ja.
Aber die haben auch ein Forschungsprojekt, oder nicht?
Ja, die hatten, genau, also die hatten ja bis 1969 das offiziell bekannte Project Blue Book. Das wurde dann angeblich eingestellt, angeblich deshalb, weil sie nichts Besonderes rausgefunden hätten. Es gäbe keine Zwischenfälle die von Belang wären für die nationale Sicherheit, und außerdem die allermeisten Phänomene ließen sich erklären, und deswegen sei es auch anzunehmen, dass für den Rest der bislang noch ungeklärten Phänomene wohl auch noch irgendeine Erklärung auftauchen würde. So, das war so damals der Tenor. Wie es aber aussieht, ist die UFO-Forschung im Geheimen weiter fortgesetzt worden, und im Dezember 2017 wurde bekannt, eben durch diese Veröffentlichungen, New York Times, Washington Post und so weiter, dass das Pentagon mindestens von 2008 bis 2012 ein klassifiziertes, also geheimes, wenn man so will, UFO-Forschungsprogramm laufen hatte, das mit 22 Millionen Dollar Steuergeldern ausgestattet war und das dem Zweck diente, einen Technologieerwerb, Technologieerkenntnis zu gewinnen, zu bekommen, um die Rolle der USA als führende Weltmacht weiterhin zu gewährleisten. So hieß es im Brief des Senators Harry Reid, das ist ja immerhin der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat gewesen, der sich für dieses Projekt eingesetzt hat. Und der ehemalige Leiter dieses Projektes, ATIP heißt das, Advanced Aerospace Threat Identification Program, also das Programm zur Identifikation von fortgeschrittenen Luftraumbedrohungen oder sowas. Der heißt Luis Elizondo, der ist im Dezember 2017 an die Öffentlichkeit gegangen, hat erzählt, was die da so gemacht haben, und hat aber auch ganz klar gesagt, das hat 2012 nicht aufgehört, sondern es ist einfach unter anderem Namen weitergegangen. Und erst vor wenigen Monaten hat der stellvertretende Verteidigungsminister Norquist in den USA ganz offiziell verkündet, dass sie wieder eine UAP Task Force haben. Jetzt nennen die das also nicht mehr UFO, sondern UAP. Das heißt Unidentified Aerial Phenomena. Das ist so Phenomenon oder Phenomena, je nachdem. Das ist jetzt die neue Abkürzung für UFO. Und die machen genau das. Die sammeln militärische Sichtungsberichte von Piloten, Radarlotsen, allen möglichen anderen Leuten. Die sammeln vor allem die Radaraufnahmen ein. Das ist natürlich sehr interessant, ja. Analysieren die und gucken, was das für sie bedeutet. Das Pentagon selbst hat ja erklärt, dass UFO-Eingriffe immer wieder in den Übungsgebieten der Navy und des US-Militärs eine Rolle spielen und dass sie deswegen also sich genau angucken müssen, was da los ist. Und kürzlich hat auch der Vorsitzende im Geheimdienstausschuss des US-Senats, Marco Rubio, erklärt, dass dass da eben unidentifizierte Objekte mit erstaunlichen Flugeigenschaften in der Nähe von ganz sensiblen militärischen Anlagen rumdüsen würden. Und wenn man nicht weiß, wem die gehören und die eine Technologie haben, die Amerikaner selbst nicht haben, naja, dann ist das natürlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, und dann muss man das ernst nehmen und dann muss man dem nachgehen.
Spannend. Jetzt nochmal zurück zu den UFOs. Ich glaube, die gehen auch nicht nur davon aus, dass die in der Luft sind, oder?
Ja, das ist das Spannende, genau. Wir denken immer bei UFOs an fliegende Objekte am Himmel, weil das kann man ja sehen. Aber so wie es aussieht, das zeichnet sich gerade ab, ist gerade die US Navy, also die US Marine, diejenige Waffengattung, die am meisten solche Sichtungen zu verzeichnen hat, und zwar unter Wasser, aber über diese, die nennt man dann USOs übrigens, unterseeische unidentifizierte, also unidentified submerged objects nennen die das. Also nennen wir es mal ganz kurz unidentifizierte unterseeische Objekte. Ja. Was die dort genau registriert haben mit ihren ganzen Sensoren, das ist noch viel geheimer, als was man so am Himmel sieht, weil die Aufklärungstechnologie, das hat mir kürzlich Luis Elizondo, der Leiter des UFO-Forschungsprogramms, da im Interview erklärt, das ist natürlich noch viel geheimer als die Aufklärungstechnik in der Luft, denn im Ozean, da kann man vielleicht so 20 Meter nach unten tief gucken, dann hört das Licht auf und dann ist es pechschwarz. Und dann braucht man natürlich irgendwie Aufklärungstechnik, Sonare und was es da alles gibt. Und was die Amerikaner da genau haben, was die da genau gemessen haben und so weiter, das ist Das ist sehr, sehr sensibel. Das unterliegt der militärischen Geheimhaltung, weil man ja dem Feind auch nicht verraten will, was man da also alles aufspüren könnte an russischen U-Booten oder sowas. Und deswegen weiß man bislang noch sehr wenig über solche unterseeischen Objekte.
Aber die sind die auch, hat man die auch gesehen, wie die ins Wasser reingegangen sind oder wieder raus?
Das hat man sogar während des einen Vorfalls 2004, des Tic-Tac-Incident vor der Westküste der USA, hat man das beobachtet, dass die ins Wasser rein und raus fliegen.
Mhm. Ja. Und gibt es eine Theorie, warum haben die da unten eine Stadt?
Ich meine, ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Also das ist überhaupt die Frage, finde ich, jetzt für mich jetzt auch in letzter Zeit so. Denn wir gehen ja immer davon aus, das hört man ja auch immer wieder so von notorischen Skeptikern, ja, hört man ja, warum sollten die Lichtjahre hierher angeflogen kommen, nur um hier mal eine Runde zu drehen und dann fliegen die wieder Lichtjahre zu ihrem Planeten zurück, ja. Aber wenn sie eben so oft hier auftauchen, und wenn ich sage sie, dann meine ich damit nicht zwangsläufig nur eine Spezies, sondern es werden ja die unterschiedlichsten Formen beobachtet, die hier die unterschiedlichsten Sachen machen. Das könnten die unterschiedlichsten Leute sein, ja. Es könnte also sein, dass einige von denen tatsächlich eine Basis auf der Erde haben. Und wo würde man die jetzt am besten vor dem Zugriff der Menschen verstecken, ja? Zum Beispiel im Marianengraben oder so, 20 Kilometer unter dem Meer oder eben irgendwohin,
wo die Menschheit. Eine der tiefsten Stellen, ne? Das ist eine der tiefsten Stellen.
Genau, genau, ja.
Also ist da auch was beobachtet worden?
Über dem Marianengraben sind tatsächlich UFOs beobachtet worden. Das kam jetzt also auch kürzlich raus. Da hat ein amerikanischer Kollege ein Foto veröffentlicht, das einem der klassifizierten UFO-Berichte der UAP Task Force beigefügt gewesen sein soll. Und das spielt sich also ganz in der Nähe des Marianengrabens ab. Aber das ist alles noch nicht so richtig spruchreif, was jetzt unter Wasser passiert. Man weiß, wie gesagt, sehr, sehr wenig darüber. Aber ich würde mal sagen, das ist eine sehr heiße Spur. Man weiß ja über den Meeresgrund sehr viel weniger als über die Mondoberfläche, ja. Und das muss man sich mal überlegen. Also, und was eben auch sehr interessant ist, die Objekte können also unter Wasser genauso fliegen, wie sie in der Luft sich fortbewegen können, nach all dem, was man so aus den informierten Kreisen hört.
Das können wir nicht. Es geht ja noch abenteuerlicher, ne? Ich meine, das war auch in Deutschland in der Jüdischen Allgemeinen nachzulesen. Der langjährige Chef des israelischen Weltraumprogramms, also nicht irgendjemand, hat gesagt, es gibt Aliens und die haben sogar einen geheimen Pakt mit der US-Regierung beschlossen. Kannst du das mal einordnen?
Ja, das klingt natürlich jetzt erstmal sehr abenteuerlich, ne?
Ja, aber der Mann ist ja nicht irgendwer, ne?
Genau, der war 30 Jahre an der Spitze des israelischen Weltraumprogramms, hochdekorierter Militär, Professor Chaim Eshet. Und man sollte jetzt eigentlich annehmen, dass wenn jemand sowas wüsste, dass es wohl jemand von diesem Kaliber wäre, der sich also mit klassifizierten Projekten auskennt. Der hat ja dreimal so eine Medaille gewonnen, also einen Sicherheitspreis von Israel für irgendwas. Es ist geheim, warum er das bekommen hat, aber ist sehr interessant, ja. Und er kennt sich aus mit Weltraumtechnologie und so weiter. Also das klingt schon erstmal spannend. Aber ich habe auch mit Luis Elizondo kürzlich darüber geredet.
Dem Pentagon-Mann.
Dem Mann aus dem Pentagon. Und der fand das auch interessant. Er hat aber gesagt, man muss eben auch vorsichtig sein. Also einerseits ist es ein Mann seiner Statur. Wenn der sowas sagt, muss man das schon erstmal ernst nehmen. Auf der anderen Seite ist es so, er legt keinerlei Beweise vor. Und ich habe die Geschichte ein bisschen recherchiert, wie das zustande gekommen ist. Also diese Aussagen des Professor Chaim Eshet, die sind getätigt worden in einem Interview anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buches, das zu einem Viertel von UFOs und Außerirdischen handelt. Mhm. Und er selbst sagt auch, dass er während seiner Amtszeit jetzt eigentlich damit nichts zu tun hatte, sondern dass er sich das eigentlich alles nach seiner Pensionierung angelesen hat. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele krasse Stories, die man sich da anlesen kann. Die Frage ist jetzt eben, inwieweit hat er das irgendwie versucht abzugleichen mit dem, was er selber in Erfahrung bringen konnte, vielleicht durch andere Kanäle oder so. Darüber wissen wir nichts.
Ja, aber was erzählt er denn genau? Was für ein Abkommen sollen die geschlossen haben?
Er sagt, die Außerirdischen seien schon hier. Sie hätten mehrere US-Präsidenten wüssten davon. Ich glaube, glaube, Eisenhower hätte einen Vertrag mit denen gemacht, dass sie hier eine geheime Landebasis hätten und dass sie hier Experimente durchführen würden mit Menschen im Austausch mit Antigravitationstechnologie. Im Austausch für außerirdische Technologie sozusagen. Chaim Eshet besteht auch darauf, dass es schon längst diese Antigravitationstechnologie gibt. Und man hört ja so, man munkelt so, dass die geheimen Militärlabore und der militärisch-industrielle Komplex, die also natürlich im Geheimen Forschung und Entwicklung betreiben, schon sehr viel weiter seien, als das offiziell bekannt wäre. Und ich halte das also nicht für ausgeschlossen, dass die US-Regierung wirklich Antigravitationstechnologie schon hat und dass vielleicht auch einige UFO-Sichtungen auf geheime militärische Fluggeräte zurückgehen. Das könnte wirklich gut sein. Das ist überhaupt nicht unlogisch, ja. Aber der Beweis steht dafür aus.
Mhm. Was die meisten von uns kennen, das ist ja Roswell, ne? Da soll ja 1947 eine fliegende Untertasse abgestürzt werden. Was ist da dran? Wie sieht man das heute?
Also die Meldung, dass eine fliegende Untertasse abgestürzt und vom Militär geborgen worden sei, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist der Inhalt der ersten Pressemitteilung, die das US-Militär ja selbst rausgegeben hat.
Also damals?
Damals, ja, im Juli 1947. Und am nächsten Tag, das hat dann natürlich für Sensationen gesorgt, ja, am nächsten Tag gab es dann so eine improvisierte Pressekonferenz und da haben sie die Meldung dann zurückgezogen und haben gesagt, ach nee, es war nur ein Wetterballon.
Wir haben einen Wetterballon geborgen und haben ihn mit einer fliegenden Untertasse verwechselt.
Genau, auch während der Bergung und während des Transports des Wetterballons oder was davon übrig war auf die Wright-Patterson Air Force Base oder wohin sie das gebracht haben, haben sie immer noch nicht gemerkt, dass es nur ein abgestürzter Wetterballon sei. Ja, und gut, ich meine, die Geschichte ist in mehrerer Hinsicht natürlich abenteuerlich, ja. Einerseits sollen die Trümmerteile über mehrere Quadratkilometer verstreut gewesen sein. Das dürfte bei so einem kleinen Wetterballon ja gar nicht möglich sein. Allein schon aufgrund der Menge des Materials. Dann ist es so, dass irgendwie zwei von den drei Leuten, die bei der Pressekonferenz dabei waren und behauptet haben, damals es sei ein Wetterballon gewesen, im Nachhinein dann so auf dem Sterbebett noch gesagt haben, nee, das war wirklich eine echte fliegende Untertasse. Es gibt einen amerikanischen Forscherkollegen, der heißt Don Schmidt, der hat die letzten 30 Jahre oder so seines Lebens darauf verwendet, in der Gegend rumzufahren, Zeugen ausfindig zu machen. Und es ist schon wirklich erstaunlich, was er dort also gefunden hat. Das sind also viele Geschichten, die man eben noch nicht so kennt. Ja, also von den vom Sheriff, vor dessen Haus einmal Militärpolizei steht und und er wird an die Wand gedrückt von denen und wird ihm gesagt, pass auf, du erzählst hier nichts oder deine Töchter verschwinden in der Wüste und so solche Sachen. Also die Luftwaffe hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, diesen Roswell-Vorfall wegzuerklären, hat dann also Test-Crash-Dummies dafür verantwortlich gemacht, die dort an Ballons in die Atmosphäre geschickt worden sein, um irgendwas auszutesten und so.
Und das sollten dann die gefundenen Aliens sein. Aliens gefunden, ne? Oder genau. Ich meine, so heißt
ja,
es.
Ja, so heißt es jedenfalls, ja, ja. Genau. Also es gibt die abenteuerlichsten Erklärungsversuche der Luftwaffe dazu. Es gibt aber auch die abenteuerlichsten Verschwörungstheorien über Roswell, das muss man auch mal sagen, ja. Aber das hält sich derart hartnäckig, dass man schon sagen muss, also da scheint wohl doch mehr dran zu sein, als man bislang gehört hat. Vor allem, es gab einen ehemaligen hochrangigen Pentagon-Mitarbeiter, der hat dann ein Buch geschrieben, nachdem er aus dem Dienst ausgeschieden ist, hat gesagt, er hatte die Aufgabe, die Trümmerteile von Roswell untersuchen zu lassen, unter irdischen Forschung und Entwicklung beim Militär zuzuführen, ja. Ist nicht sehr überzeugend von den Teilen, die er da erwähnt, aber vom Prinzip her, deckt sich das mit vielen anderen Sachen, die man so gehört hat. Ich meine, Luis Elizondo, der Leiter aus dem Pentagon da, der sagt ja selbst, dass US-Militär oder die US-Regierung sei im Besitz von Trümmerteilen von abgestürzten UFOs und es gibt sogar eine Kooperationsvereinbarung zwischen der US-Armee und einer zivilen Organisation, die behauptet, Trümmerteile von abgestürzten UFOs zu haben. Und das US-Militär, die US-Armee, untersucht ganz offiziell diese angeblichen UFO-Trümmerteile, weil sie sich daraus technologische Fortschritte erhoffen. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen. In der Bundeswehr, stell dir mal vor, jetzt die Bundeswehr kommt jetzt, ich sage jetzt hier, guck mal, ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier nicht einfach nur eine Batterie, sondern das ist jetzt hier eigentlich ein außerirdisches Dings. Und jetzt kommt die Bundeswehr und sagt, also wir glauben ja gar nicht an UFOs und bei uns kommt es auch nicht, aber komm, lass uns mal einen Vertrag schließen, wir nehmen das mal mit und gucken mal in unserem Labor, was das so ist und so weiter, ja. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum diese ganze Geschichte so geheim ist. Es geht um Technologie, es geht um militärische Fortschritte, es geht vor allem darum, die große Masse der Leute dumm zu halten, ja. Nicht unbedingt, um die Leute dumm zu halten, aber um dem Gegner nichts zu verraten, was man vielleicht darüber weiß. Ja, das ist das Ding.
Du hast vorhin gesagt, dass Marco Rubio hat gesagt, dass diese UFOs in der Nähe von sensiblen Anlagen gesichtet werden. Was kannst du das noch ein bisschen näher erläutern?
Ja, das ist eigentlich so der rote Faden, der sich durch das gesamte moderne UFO-Phänomen zieht. Und mit modern meine ich seit der Explosion der ersten Atombomben, seit der ersten Atombombenversuche. Es gibt eine ganze Reihe von inzwischen freigegebenen Regierungsdokumenten aus Amerika, wo darüber berichtet wird, zum Beispiel in CIA-Memos, dass sich seltsame Objekte über militärischen Testgeländen rumtreiben, über wissenschaftlichen Einrichtungen, über Orten, die mit Atomkraft zu tun haben. Und das war also schon während des Manhattan Project so. Manhattan Project, Entwicklung der Atombombe in Amerika, ja. Da fingen diese Objekte an, sich auf einmal in der Nähe dieser Anlagen zu zeigen. Das hat natürlich für große Furore gesorgt beim Geheimdienst. Niemand wusste, wer sind die, was wollen die, und warum treiben die sich ausgerechnet hier rum, wo wir unsere geheimen Atomsachen entwickeln.
Das hört sich schon sehr gezielt an, ja?
Ja, ja. Und diese Sache zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte der UFO-Forschung, der UFO-Sichtungen, der militärischen, besser gesagt. Nach all dem, was bekannt ist, also gibt es mehrere Dutzend ernstzunehmende Vorfälle in der Nähe von Atomwaffen, Silos, Atomraketen, auch Atomkraftwerke. Übrigens, vor ein paar Jahren gab es in Frankreich eine sogenannte Drohnenwelle. Da wurde in den Medien gesagt, ja, das sind Leute mit ihren Hobby-Drohnen über Atomkraftwerke geflogen, was allerdings in vielen Fällen allein schon wegen der Flugeigenschaften der Drohnen und wie die aussahen und mit riesengroßem Scheinwerfer drauf und so lang geflogen und bei starkem Wind und so gar nicht möglich ist. Und übrigens hat auch ein Leiter von einem Atomkraftwerk in Frankreich damals gesagt, ici on a pas eu de drone. Also wir hatten hier keine Drohnen, sondern wir hatten hier, das war ein UFO, hat er selber gesagt. Ja.
Hat er selber gesagt.
So, also ja, und auch Atom-U-Boote, also diese Objekte scheinen sich wirklich ganz verstärkt für Atomtechnologie zu interessieren, für strategische, wie es Luis Elizondo zu mir gesagt hat, für strategische Atomeinrichtungen. Ich habe auch übrigens mal einen Startoffizier, einen ehemaligen Startoffizier von der Luftwaffe interviewt, der heißt Bob Sellers, der hat 1967 oder irgendwann 63, ich weiß, irgendwann in den 60er Jahren in Montana saß er tief unten im Bunker neben einem Atomwaffensilo und er war derjenige, der auf den Knopf hätte drücken müssen, wenn er den Anruf kriegt, der US-Präsident hat jetzt hier den Start freigegeben, ja. Der hatte da vor sich eine Konsole mit 10 Lichtern, die den ordnungsgemäßen Zustand seiner Atomraketen angezeigt haben und die liefen alle und dann bekam er einen Anruf und der Wachmann an der Oberfläche sagte zu ihm, oh, da oben, hier, da schwebt hier so ein komisches Objekt hier vor dem Tor, was soll ich denn hier machen und so. Und dann hat er gesagt, Bob Sellers sagt, weiß nicht, pass auf, dass es nicht hinter die Absperrung fliegt, so, und hat wieder aufgelegt. Und ein paar Minuten später hat der wieder angerufen, der Wachmann, und sagt, jetzt ist es, schwebt hier direkt über dem Atomwaffensilo, was soll ich denn jetzt machen? Und während er also mit dem Mann am Telefon ist, sieht er an seiner Konsole, wie eine Atomrakete nach der anderen ausfällt und die gehen alle in die No-Go-Condition, also in nicht startbar sozusagen, ja. Und er hat dann später rausgefunden, dass dieser, so ein ganz ähnlicher Vorfall, sich nur eine Woche später beim nächsten Atomwaffensilo ein paar hundert Kilometer weiter genauso abgespielt hat und nicht nur dort. Also die Amerikaner hatten während des Kalten Krieges an der Nordgrenze der Vereinigten Staaten zu Kanada hin, hatten die strategisch Atomwaffensilos aufgebaut für den Fall, dass die Sowjets irgendwas über den Nordpol schießen. Ja? Und dort in dieser, an diesem sogenannten Northern Tier sind also jede Menge solche Vorfälle dokumentiert, wo UFOs in der Nähe von Atomwaffensilos nicht nur rumgeflogen sind, sondern sie scheinbar auch deaktiviert haben. Mhm. Und dieser Vorfall, den ich gerade vorhin erwähnt habe, von Robert Sellers, der wurde dann auch tatsächlich später untersucht. Und da heißt es dann in dem Untersuchungsbericht, wenn ich mich richtig erinnere, die Tatsache, dass für den Ausfall von 10 Atomraketen kein ersichtlicher Grund festgestellt werden kann, gibt diesem Hauptquartier Anlass zu größter Besorgnis.
Okay, so. Ja.
Jetzt muss man wissen, das war während des genau in diesem Zeitpunkt spielte sich ja noch Project Blue Book ab, also dieses offizielle staatliche UFO-Forschungsprojekt in Amerika, die ja eigentlich dafür zuständig gewesen wären, die aber dann 1969 dicht gemacht haben, angeblich, weil noch nie irgendeine UFO-Sichtung eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dargestellt hätte.
Du glaubst, die sind dann ins Geheime gegangen?
Naja, ja, na warte mal, also wenn der Ausfall von 10 Atomraketen in der Anwesenheit eines UFOs keine Bedrohung der nationalen Sicherheit dargestellt hat, zu Hochzeiten des Kalten Krieges, was denn dann? Ja. Mhm. Und man hat sich also gefragt auch, ich habe mich das auch gefragt und viele Forscher haben sich das gefragt, wie kann es jetzt eigentlich sein, dass es eben bei Project Blue Book nie Erwähnung gefunden hat? Und das kam dann eben erst später raus durch ein anderes Memo, wo dann eben klar wurde, das ist also alles freigegeben durch Informationsfreiheitsgesetz, was ich hier sage, das lässt sich dokumentieren, dass eben die wirklich interessanten UFO-Zwischenfälle eben in der Nähe von solchen Atomanlagen an Project Blue Book vorbeigelotst worden sind in andere geheime Militärkanäle.
Wow.
Ja.
Jetzt möchte ich noch etwas anderes. Es gibt ja immer Berichte, dass Menschen gesagt haben, dass sie von Aliens entführt wurden. Was weiß man darüber?
Ja, darüber gibt es eine ganze Reihe Berichte und das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil da reden wir ja nicht mehr von Militärdokumenten oder von Landespuren, die dokumentiert worden sind von der Gendarmerie oder sowas, die sich also wissenschaftlich untersuchen lassen oder von Anomalien an irgendwelchen Pflanzen, die dann festgestellt worden sind in staatlichen Labors, sondern da reden wir eben wirklich von Leuten, die sagen, sie haben etwas erlebt, was man ihnen jetzt eben glauben kann oder nicht. Es gab mal einen amerikanischen Psychiater, der hieß John Mack und von der Harvard University, mehrfacher Pulitzer-Preisträger, interessanterweise. Der hat sich mal zum Ziel gesetzt, diese Leute zu untersuchen, die behaupteten, dass sie von Aliens entführt worden seien, und hat darüber ein Buch geschrieben. Und was er herausgefunden hat bei der Untersuchung dieser Leute ist, dass die oftmals an einem posttraumatischen Syndrom leiden und dass sie wirklich davon überzeugt sind, dass sie das erlebt haben. Die Sache mit den Entführungen, das ist natürlich wirklich, das ist noch nicht mal das verrückteste Thema, muss man sagen. Es gibt noch viel verrückter, aber das ist eins der verrückteren. Ein guter Freund von mir, James Fox, der ist Filmemacher, Journalist aus Amerika, hat gerade eine sehr gute Dokumentation dazu rausgebracht. Die heißt The Phenomenon und da zeigt er auch, da hat er ehemalige Schüler einer Schule wieder zusammengeführt, die alle zusammen beobachtet haben, wie dort so ein Ding auf dem Schulhof gelandet ist. Uch. Und also es ist wirklich ein ganz erstaunliches.
Die erzählen alle das Gleiche.
Also sie deckt sich in vielerlei Hinsicht. Sogar die Direktorin erzählt davon und so. Sagt, sie seien eingeschüchtert worden von der Polizei, darüber nicht zu reden, sonst würden sie die Zulassung verlieren und solche Sachen. Also das ist schon, ja, das ist wirklich irre, weil man sich sagt, also wenn das alles stimmen würde, was der Fleischer hier erzählt, dann hätte ich doch bestimmt schon mal in der Tagesschau oder bei RTL.12 davon gehört.
Okay, das lasse ich mal unkommentiert.
Ja.
Aber was glaubst du, wie würde sich denn die Gewissheit, also eine Gewissheit, dass es Aliens gibt, dass wir nicht alleine sind und dass die vielleicht auch hierher gekommen, wie würde sich das auf die Menschheit auswirken?
Jetzt kommt ganz drauf an, ob die Gewissheit folgenlos bleibt oder nicht. ist meine Meinung. Das
heißt, ob sie friedlich kommen oder nicht?
Also wenn jetzt, also gerade eben hat gerade wieder jemand gemeldet, dass SETI wohl ein interessantes Signal von Proxima Centauri empfangen hätte, was auf Intelligenz... SETI ist
ein Projekt, das es ewig gibt, die dauernd irgendwelche Signale ins All schicken und hoffen, dass was zurückkommt, ne?
Ja, genau. Wobei, darüber können wir ja auch noch reden, über Frank Drake und seine SETI-Clique. Aber die Sache ist die, wenn die Außerirdischen, wenn es denn Außerirdische sind, das wissen wir ja gar nicht, ja. Es gibt eben so viele Fragen. Also je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen tun sich auf. Man muss es eigentlich so sagen. Die Leute, die genau wissen, dass UFOs Quatsch sind, oder die also eine ganz feste Meinung dazu haben, was UFOs sind, nämlich Quatsch, das sind die, die überhaupt nichts darüber wissen. Und diejenigen, die anfangen zu graben, die lässt das nicht wieder los. Weil je mehr du gräbst, desto mehr Fragen tun sich auf, desto mehr, ja, es tun sich, okay, bestimmte Fragen beantworten sich, okay, es ist real, ja, okay, es gibt Wesen, es gibt, okay, es scheint hier eine Agenda zu geben, die scheinen uns zu überwachen, die scheinen unsere Atomanlagen zu überwachen und so, aber warum, wer sind die, was und so weiter. Also es gibt einfach 100.000 Millionen Fragen, die sich dann auftun. Und jetzt habe ich deine Frage eigentlich schon wieder vergessen.
Ja, was glaubst du, was diese Gewissheit mit der Menschheit anstellen würde?
Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Also in den 60er Jahren hat mal die in den USA angesehene Brookings Institution so einen Bericht gemacht und darin eben auch diese Frage aufgeworfen, unter welchen Umständen man wie der Menschheit die Entdeckung außerirdischen Lebens bekannt geben könnte. Und die haben die Forscher dann in dem Bericht gesagt, naja, vielleicht besser gar nicht, weil wir können ja schon mal in unserer eigenen Geschichte zurückblicken, was passiert ist, als Kolumbus Amerika entdeckt hat. Was also passiert, wenn eine höher entwickelte, technologisch höher entwickelte Zivilisation auf eine weniger entwickelte Zivilisation trifft.
Das wären wir in dem Fall.
Das wären wir in dem Fall. Und in dem Fall von Südamerika war es dann eben so, dass diese Kulturen komplett ausgelöscht worden sind, komplett assimiliert worden sind. Es gibt ja übrigens auch eine Ausarbeitung von ein Paper von zwei Politikwissenschaftlern, Wendt und Duval, die sich die Frage gestellt haben, warum das UFO-Phänomen so tabu ist für die Regierungen, warum das so ein Tabu ist. Ja, sie sagen, es ist ein politisches Tabu. Und sie leiten das daher, dass natürlich die ganze Art der Regierungsführung, wie unsere Staatenlenkung funktioniert, das ist natürlich alles menschengemacht. Da geht es nur um Menschen. Da geht es natürlich um die Frage, also wie teilt man die Macht unter Menschen auf? Also für höher entwickelte oder andere Wesen, die über andere Fähigkeiten verfügen oder irgendwas, ist in dem ganzen System, politischen System einfach gar kein Platz. Das heißt also, wenn man als Politiker so etwas ernsthaft auf die Tagesordnung setzen würde, dann würde man an dem Ast sägen, auf dem man sitzt.
Mhm. Ja, wenn, ich meine, die müssen ja höher entwickelt sein, die kommen ja von weit her. Also das kann
das
ja
wissen nicht. Wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie von anderen Planeten kommen. Es gibt mehrere Hypothesen dazu. Okay. Die außerirdischen Hypothese ist nur eine davon. Es gibt dann noch die interdimensionalen Hypothese, dass sie aus einer anderen Paralleldimension kommen.
Quantenphysik.
Ja, genau. Es gibt noch die zeitreisenden Hypothese, dass sie aus unserer eigenen Zukunft kommen und versuchen, hier irgendwas gerade zu biegen, was sie vielleicht irgendwas gemacht haben. Und man muss aber eigentlich noch eine vierte Hypothese hinzufügen, die ich ganz wichtig finde, nämlich die andere Spezies-Hypothese, die eben auf der Erde mit uns schon die ganze Zeit lebt und sich vielleicht irgendwo vor uns versteckt. Möglicherweise unter Wasser oder sonst wo.
Also eine andere Spezies, die viel höher entwickelt ist als wir, die sich vor uns versteckt.
Ja, vielleicht versteckt sie sich nicht so vor uns, weil sie Angst hat vor uns.
Vielleicht finden die uns nur doof, ne?
Keine Ahnung. Also es ist eben sehr schwer. Also wer die Jungs sind, ist schwer zu sagen. Und es kann auch gut sein, dass alles davon zutrifft. Wie gesagt, unsere Erde ist hier so ein winziger, kleiner Stecknadelkopf in diesem riesengroßen, unendlichen Universum. Die könnten aus allen möglichen Richtungen und Zeiten hierher geflogen kommen. Und ich habe auch mal einen Vortrag von einem theoretischen Astrophysiker von der Uni Heidelberg gehört, der gesagt hat, die könnten uns 1 Milliarde Jahre voraus sein in ihrer Evolution. Was bedeutet das, wenn die uns 1 Milliarde Jahre voraus sind in ihrer Evolution? Vor 1 Milliarde Jahre, da waren wir noch Einzeller, die in der Ursuppe rumgesuppt sind, wenn denn unsere Vorstellung von der Evolution stimmt. Das muss man noch hinzufügen, ja. So, also das heißt, der Unterschied zwischen den Außerirdischen und uns könnte qualitativ von derselben Größenordnung sein, wie zwischen uns als multizellulären, hochorganisierten komplexen Organismen und einem einzelligen Organismus im Wasser. Wow. Also schon eine Ameise, die deine Socke hochkrabbelt, wenn du im Wald spazieren gehst, wird sich sicherlich nicht bewusst sein, wo sie da gerade drauf rumkrabbelt, ja. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch so eine Erklärung für diese Frage, die auch oft wieder kommt, ja, warum nehmen die nicht mal Kontakt zu uns auf, ja. Also würdest du einen Ameisenhaufen erforschen, indem du diplomatische Beziehungen zur Ameisenkönigin aufnimmst?
Wahrscheinlich ja? nicht. Aber was mir einfällt, wir könnten unser Klimaproblem lösen, weil die kommen ja wahrscheinlich nicht mit Benzin durch die Gegend. Das heißt, die haben andere Technologien für was Energie angeht.
Ja, das ist eben auch noch eine hochinteressante Sache und auch eine, warum das ganze Thema so schwierig ist. Es spielt natürlich Technologie eine Rolle. Welche Technologien nutzen die? Also wenn sie wirklich in der Lage wären, die Raumzeit zu biegen, was also theoretisch vorstellbar wäre, da gibt es so ein Albuquerque Drive oder so. Also es gibt theoretische Vorstellungen, wie man sowas machen könnte, wie man also riesige Entfernungen zurücklegen könnte, dann bräuchte man dafür Unmengen an Energie. Also so viel Energie, ich weiß nicht, wie viel tausend Atomkraftwerke oder sowas. Mhm. Wo soll die Energie herkommen und wie soll sich das speichern lassen an Bord von so einem kleinen UFO oder von so einem kleinen Raumschiff oder sowas, ja? Also die Frage natürlich, welche Energiequelle die da nutzen, das ist eine der heißesten Fragen, da bin ich mir ganz sicher, in den geheimen militärischen Labors, die sich mit der Frage beschäftigen, ja.
Was ich jetzt noch mal einmal sagen wollte, also für alle, die mit den Ohren schlackern jetzt gerade, also die können mal auf deinen Kanal gehen, ne? Das ist ja Exomagazin TV. Du hast einen offenen und einen Abo-Kanal, ne?
Ja, die Sache war so, ich habe 2007 diese Bürgerinitiative gegründet, weil ich viel Zeit hatte, mich mit den Sachen zu beschäftigen und dachte mir, das kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland so eine uninformierte Debatte führen. Ich kann ja noch ein paar andere Sprachen und da hatte ich eben auch direkten Zugang zu Militärdokumenten und Zeugenberichten aus anderen Ländern, die man halt hier nicht so kennt. Nicht nur Amerika, sondern, was weiß ich, Spanien, Italien, mhm, Brasilien und so. Und da kommt eben extrem viel Zeug zusammen, was man hier nie gehört hatte, ja. Und dann dachte ich mir, das musst du unbedingt diese Sachen auch mal in Deutschland auf den Tisch legen, weil es kann nicht sein, dass wir hier immer nur von einem Möbelverkäufer darüber informiert werden, dass das hier alles irgendwelche Teillaternen seien. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, also das kann ich jetzt noch eine Weile machen, aber ich bin dann komplett pleite. Also muss ich das jetzt irgendwie refinanzieren, wenn ich es weitermachen will. Und so ist es dann zu Exomagazin TV gekommen, wo ich das dann aber auch noch ein bisschen professioneller aufgezogen habe. Und wo ich unzählige Interviews mit wichtigen Leuten gemacht habe, mit Militärs, mit Augenzeugen, mit Experten.
Genau. Da können die Leute nämlich alles nachgucken. Wir haben ein paar Links, werden wir noch unter das Video setzen, aber können natürlich nicht alles verlinken. Das heißt, die sollen einfach bei dir mal nachgucken.
Ja. Darf ich einen Tipp abgeben, was sie sich angucken sollen? Bitte. Kostenlos. Auf exopolitik.org, das ist die Seite, die komplett kostenlos ist, da gibt es eine Rubrik, da kann man sich die kompletten Pressekonferenzen von hochrangigen Militärs angucken, die aus erster Hand über ihre UFO-Erfahrungen erzählen. Zum Beispiel UFOs und Atomwaffen, ist alles auf Deutsch untertitelt, kann man sich dort komplett angucken.
Super. Vielen Dank, Robert Fleischer, für dieses außerirdisch gute Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht.
Danke, dass du so lange durchgehalten hast. Es gibt ja nur leider sehr wenige Kollegen, die sich überhaupt dafür interessieren.
Also ich finde es ehrlich gesagt super spannend. Leute, und nach diesem Jahr schließe ich sowieso nichts mehr aus, was ich vorher für unmöglich gehalten habe. Ja?
Die größte Überraschung warten noch, ja.
Genau. Genießt eure Weihnachtszeit. Wir sehen uns ganz bald und ciao.